In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Pax vobis.
Ecum Spiritu tuo.
Aus dem ersten Buch der Könige. Zu der Zeit nun, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt, trat der Prophet Elia an den Altar und rief: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott bist in Israel, dass ich dein Knecht bin und all das in deinem Auftrag tue. Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du sein Herz zur Umkehr wendest. Wort des lebendigen Gottes.
Cari fratelli e sorelle, nella storia religiosa dell'antico Israele.
Liebe Brüder und Schwestern, in der religiösen Geschichte des alten Israel hatten die Propheten einen sehr großen Einfluss durch ihre Lehre und ihre Predigt. Unter ihnen ragt hervor die Figur des Elia, der von Gott berufen wurde, um das Volk zur Umkehr zu bewegen. Sein Name heißt: Der Herr ist mein Gott. Und entsprechend diesem Nomen, diesem Namen, entwickelt sich sein ganzes Leben. Er soll dem Volk den einzigen Gott nahebringen. Das Buch Jesu Sirach sagt, er, Elia, trat auf wie ein Prophet von Feuer. Und in der im Licht dieser Flamme hat Israel zurückgefunden zu Gott. Elia betet. Er bittet Gott, dem Sohn einer Witwe das Leben zurückzugeben. Er schreit zu Gott hinaus seine ganze Müdigkeit, seine Angst. Er wird in der verfolgt, dass er sich in die Wüste zurückziehen muss, verfolgt von der Königin Isabel. Aber besonders auf dem Berg Karmel, da offenbart er seine ganze Macht als Fürbitter, als er Gott für das Volk bittet, dass er sich offenbaren möge und das Herz des Volkes zur Umkehr bewegen möge. Wir befinden uns hier im 18. Kapitel des ersten Buches der Könige und darauf möchte ich mich heute besonders beziehen. Wir befinden uns zeitlich gesehen, örtlich und zeitlich im Nordreich im 9. Jahrhundert vor Christus zur Zeit des Königs Ahab. Und Israel lebt in einem wahren Synkretismus. Man rief Gott an, man rief aber genauso Baal an, einen Gott, den man sich so aus Sicherheitsgründen gemacht hatte. Ihm wurde zugeschrieben, für das Leben, für den Regen zuständig zu sein. Und das war das Bestreben des Volkes, sich das religiöse Leben mit einem geheimnisvollen, unsichtbaren Gott leichter zu machen und hier so einen verständlichen Gott, eben Baal, zu haben. Israel gab also der Versuchung zur Idolatrie nach, zur Götzenverehrung. Das ist die dauernde Versuchung des Gläubigen. Das Volk wollte sich also den schwierigen Weg auf den geheimnisvollen Wegen, den schwierigen Weg im Geheimnis des Glaubens leichter machen und das Vertrauen auf einen selbstgemachten Gott setzen. Und genau zu diesem Zweck, nämlich die Dummheit eines solchen Götzendienstes zu entlarven, ist Elia auf den Karmel gekommen und hat dort das Volk Gottes versammelt. Er sagt, wenn Gott der Wahre ist, der eine Gott, dann glaubt ihm. Wenn es Baal ist, dann folgt Baal. Und der Prophet lässt das Volk mit dieser Entscheidung nicht alleine, sondern er hilft dem Volk. Er fordert die Baalspriester heraus und er schlägt vor, dass beide, die Baalspriester und er, jeweils ein Opfer darbringen und dass sie Feuer vom Himmel erbitten sollen und es sei das der wahre Gott, der dieses Feuer auch schickt. Dieser Streit ist in Wahrheit zwischen dem Gott des Lebens und zwischen dem stummen und tauben Götzen, der nichts tun kann, weder das Gute noch das Böse. Wir sehen jetzt bei dieser Auseinandersetzung zwei völlig verschiedene Arten und Weisen, sich an einen Gott zu wenden. Die Baalspropheten schreien, sie regen sich auf, sie springen herum und beginnen sogar sich selbst zu verletzen, bis sie ganz von Blut überströmt sind, wie es im ersten Buch der Könige heißt. Sie nehmen also Bezug auf sich selbst. Sie vertrauen auf ihre eigenen Fähigkeiten, um von ihrem Gott, dem Baal, eine Antwort zu erlangen. Es zeigt sich also, wie betrügend die Anwesenheit eines Götzen ist. Man meint, man könne durch die eigenen Kräfte von diesem Götzen irgendeine Antwort erzwingen. Die Anbetung des Götzen, anstatt das Herz wirklich auf einen anderen zu öffnen, um aus der eigenen Angst heraustreten zu können, um Liebe schenken und empfangen zu können, dass die Anbetung eines Götzen verschließt also das Herz und man ist ganz auf sich selbst zurückgeworfen. Die Baalspropheten fühlen sich zu extremen Handlungen gezwungen, um letztlich ihren eigenen Willen von Baal zu bekommen. Das heißt, sie tun sich selbst etwas Schlechtes, sie verletzen sich selbst in einem... Aber in Wirklichkeit ist diese Geste dramatisch ironisch, denn sie wollen eigentlich eine Geste jenes Götzen, der für das Leben zuständig ist, aber sie verletzen sich selbst und überziehen sich selbst mit einem Zeichen des Todes, nämlich mit Blut. Ganz anders ist hier die Haltung des Elia. Er will durch diesen Streit mit den Baalspropheten herausstellen, dass Gott der wahre Gott ist und dass das Volk Israel ihm folgen soll und nicht den Baal oder anderen Götzen. Elia schließt das Volk mit ein. Sie beten mit ihm. Das Volk betet mit ihm. Er baut dazu einen Altar mit 12 Steinen, entsprechend der Zahl der Stämme Israels. Das heißt, diese 12 Steine repräsentieren ganz Israel und sind das greifbare Gedächtnis der Auserwählung und der besonderen Liebe Gottes für dieses Volk. Dieses Zeichen des Elia ist ganz entscheidend. Der Altar ist Zeichen der Liebe zu Gott und Gottes zum Volk. Und diese 12 Steine beziehen also das Volk Gottes mit hinein, das durch die Vermittlung des Propheten sozusagen vor Gott hingestellt wird. Es ist aber wichtig, dass dieses Symbol der 12 Steine Wirklichkeit wird, dass Israel den wahren Gott anerkennen möge und die eigene Identität als Volk Gottes wiedererkennen möge. Deswegen bittet Elia Gott, sich zu zeigen. Und diese 12 Steine erinnern Gott auch an seine Treue, denn der Prophet bezieht sich auf die Treue Gottes in seinem Gebet. Die Worte des Propheten sind sehr dicht in ihrer Bedeutung. Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll offenbar werden, dass du der Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin, dass ich all diese Dinge auf dein Wort hingetan habe. Antworte mir, o Herr, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du, o Herr, Gott bist und dass du ihre Herzen bekehrst. So betet Elia. Er wendet sich an Gott und nennt ihn Gott der Väter. Und er bezieht sich auf die Versprechen Gottes, auf die Auserwählung des Volkes durch Gott, auf den Bund, den Gott geschlossen hat, die unauflöslich sind zwischen Gott und seinem Volk. Die Einbeziehung des Volkes Gottes in seine Liebe ist so, dass Gottes Name untrennbar ist von seinem Volk. Gott möge sich treu zeigen, aber auch Israel soll sich beim Namen genannt fühlen und soll zu seiner Treue zurückfinden. Der göttliche Titel, den Elia nennt, enthält eine überraschende Eigenschaft. Er sagt nicht Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern er verwendet die weniger gebräuchliche Formel Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Es wird also der Name Jakob durch Israel ersetzt und erinnert uns an den Kampf Jakobs mit dem Unbekannten, an der Furcht von Jabok, wo Gott dem Jakob einen neuen Namen gibt, nämlich Israel. Und darüber habe ich in einer der letzten Katechesen gesprochen. Der Prophet betet für das Volk des Nordreiches, das sich nämlich genau Israel nannte, unterschieden vom Südreich, das sich Juda nannte. Und jetzt soll dieses Volk, das seine Ursprünge quasi vergessen hat, sich ganz beim Namen gerufen fühlen, jenes Gottes, der Gott der Väter war und der Gott dieses Volkes ist. Herr Gott des Volkes Israel, heute soll man wissen, dass du Gott in Israel bist. Das Volk, für das Elia betet, soll seine eigene Realität wieder kennenlernen. Elia betet, dass Gott seine Wirklichkeit und Realität zeigt und dass er das Volk so aus seinem Irrtum zum Heil führen möge. Seine Bitte ist, dass das Volk letztendlich wisse und erkenne, wer wirklich Gott ist und dass es eine Entscheidung treffe, dass nämlich nur er wahrer Gott ist. Gott soll erkannt werden als das, was er ist, absolut transzendent, und dass er, dass neben ihm keine anderen Götter Platz haben, die ihm seinen Absolutheitsanspruch absprechen würden. Israel ist das Volk Gottes, und der Prophet möchte es wieder dazu machen, wie wir es auch kennen: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist nur einer. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deinen Kräften. Auf die Absolutheit Gottes muss der Gläubige mit einer absoluten Liebe reagieren, die sein ganzes Leben, all seine Kräfte, sein ganzes Herz einschließen. Und es ist besonders für das Herz seines Volkes, für das der Prophet Bekehrung erbittet. Dass du, Gott, so betet er, ihr Herz bekehren mögest. Elia bittet also um das, was Gott selbst tun möchte, nämlich sich in all seiner Barmherzigkeit offenbaren, treu seiner Wirklichkeit als Gott des Lebens, der vergibt, bekehrt, umwandelt. Und das passiert also. Gott lässt Feuer auf das Opfer fallen, dass das Opfer, auch die Steine, das Holz, sogar das Wasser rund um dieses Opfer konsumiert. Und das Volk fällt auf sein Antlitz nieder und sagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das Feuer, dieses gleichzeitig notwendige, aber furchtbare Element, das verbunden ist an die göttlichen Manifestationen im brennenden Dornbusch auf dem Sinai, dient nun dazu, die Liebe Gottes zu bezeichnen, der auf das Gebet antwortet und seinem Volk, nahe ist. Baal, der stumme Götze, hat nicht geantwortet auf die Anrufungen seiner Propheten. Der Herr aber antwortet, und zwar in einer unverwechselbaren Art und Weise. Nicht nur, indem er das Opfer verbrennt, sondern indem er auch das ganze Wasser, das rund um den Altar ausgeschüttet wurde, auflöst. Das Volk kann hier keine Zweifel mehr haben. Der Herr kommt seiner Schwäche entgegen, seinem Glaubensmangel. Jetzt ist Baal, der nichtige Götze, vernichtet, besiegt. Das Volk Gottes hat die Straße der Wahrheit wiedergefunden, hat sich selbst wiedergefunden. Liebe Brüder und Schwestern, was sagt uns diese Geschichte aus der Vergangenheit? Was ist der Gegenwartsgehalt dieser Geschichte? In erster Linie geht es um die Frage des ersten Gebotes, nur Gott allein anzubeten. Und wo Gott verschwindet, fällt der Mensch in die Sklaverei der Idolatrie, der Götzenverehrung. Die totalitären Regime mit ihrer Sklaverei zeigen uns das. Aber auch die verschiedenen Formen des Nihilismus, die den Menschen abhängig von Götzen machen und ihn versklaven, zeigen dies. Zweitens sehen wir, das wichtigste Ziel des Gebetes ist die Umkehr des Herzens. Das Feuer Gottes wandelt unsere Herzen um und macht uns fähig, Gott zu schauen und nach seinen Geboten zu leben, für die anderen zu leben. Der dritte Punkt, die Kirchenväter sagen uns, dass diese Geschichte eines Propheten auch immer prophetisch ist. Das heißt, sie ist Vorausbild Christi, der noch kommen sollte. Wir sehen in Christus das wahre Feuer Gottes, die Liebe, die den Herrn bis auf das Kreuz bringt, bis zur völligen Selbsthingabe seiner selbst. Die wahre Anbetung Gottes heißt, sich selbst Gott und den Menschen zu schenken. Die wahre Anbetung besteht in der Liebe. Die wahre Anbetung Gottes zerstört nicht, sondern erneuert und wandelt um. Natürlich brennt das Feuer Gottes, das Feuer der Liebe, und reinigt und wandelt um. Aber es zerstört nicht, sondern schafft unser ganzes Sein neu. Das heißt, wir sind neu und offen für das Feuer des Heiligen Geistes, und so sind wir Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über große Gestalten des Gebetes möchte ich heute über den Propheten Elia sprechen. Er lebte im 9. Jahrhundert vor Christus im Nordreich Israel, das sich vom Haus David im Südreich Juda abgespalten hatte. Die Bevölkerung hatte den jüdischen Glauben mit Elementen der heidnischen Religion und ihrer Umgebung vermischt. Es war die alte Versuchung, sich Götter nach den eigenen Bedürfnissen zu schaffen, die vermeintlich Fruchtbarkeit und Wohlstand gaben, wenn man nur entsprechend dafür opferte. Elia wurde von Gott berufen, das Volk zur Umkehr zu führen. Der Name Elia, Gott ist mein Herr, der Herr ist mein Gott, zeigt das an, wofür dieser Prophet lebte: dem Volk die Augen zu öffnen, dass der Herr der einzige Gott ist. Dazu versammelte er das Volk auf dem Berg Karmel, wo er die Priester der Baalsgötzen herausforderte, um zu zeigen, welcher Gott nun wirklich Gebete erhört. Dabei wurden auch die grundverschiedenen Weisen sichtbar zu beten. Die Baalspropheten schrien, tanzten ekstatisch und ritzten sich das Fleisch auf. In ihrer Selbstbezogenheit versuchten sie, die Götter zu einer Antwort zu zwingen. Es gelang ihnen nicht die Öffnung auf das Größere hin, das erst die Dimension der Hingabe möglich macht. Ganz anders Elia. Er lädt das Volk ein, sich zu nähern, Gemeinschaft mit ihm zu haben, an seinem Gebet teilzunehmen. Er richtet einen Altar aus 12 Steinen, die Zahl der Stämme Israels entsprechend, sodass Israel gleichsam selbst Altar und Gebet ist. In seinem Gebet spricht er den Gott Israels mit Namen an. Damit erinnert er einerseits Gott an seine Treue, dass er sich auch an Israel gebunden hat, aber er erinnert auch das Volk an seine Treue, dass es zu diesem Gott gehört und dass es ihn als den einzigen Gott erkennt und nicht von irgendwoher sich Heil erwartet. Gott hört das Gebet des Propheten und nimmt das Opfer im Feuer auf. Das Volk erkennt, wer wirklich sein Gott ist, der sich in seiner Güte offenbart und auf die Antwort seiner Geschöpfe in Liebe und Treue wartet. Und so wird uns Elias auch zu einem Vorbild für Christus, der für uns steht, für uns betet, der uns zeigt, wer wirklich Gott ist, der es uns zeigt, gerade durch seine Liebe, die er bis zum Letzten lebt, und der uns damit auch zeigt, was Opfer heißt, sich von der Liebe erfüllen lassen, die uns umbrennt und erneuert und zugleich damit zu wirklich Lebenden macht. Gott wird nicht durch Zerstörung angebetet, sondern durch die Kraft der Liebe, die Leben ist und die freilich unser Leben umformt. So lädt uns Elias ein, in dieses Beten Christi hineinzutreten, uns von dem Feuer seiner Liebe anzünden zu lassen, uns formen zu lassen, neue Menschen zu werden und damit in der Welt Gott wieder sichtbar werden zu lassen. Mit Freude grüße ich alle Gäste deutscher Sprache und heute besonders die vielen Jugendlichen, Ministranten und Schüler, die an dieser Audienz teilnehmen. Nehmen wir uns den großen Beter Elia zum Vorbild, damit auch wir für die Menschen beten und dabei, auch wenn wir nicht unmittelbar für unsere eigenen Interessen erhört werden, umso mehr auf Gottes Liebe und auf die wirkliche Antwort Gottes an die Menschheit vertrauen lernen. Der Friede des Herrn geleite euch auf allen euren Wegen.
Vater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos al malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et secundum et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.